Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Chris Altair. Herzlich willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcast. Heute wieder im beschaulichen Podcast-Studio. Und wir sind ja ein Podcast fürs Herz und auch fürs Auge, kann man eigentlich sagen. Ihr hört uns, aber wir sitzen hier in gemütlicher Runde. Heute bei mir wieder die Ann-Kathrin und unser großartiger Gast, der Chris Altair. Wir haben Kerzenschein, wir haben wieder jede Menge Sachen zum Essen. Also wenn ihr vielleicht gerade aufgestanden seid, frühstückt oder Abend esst oder beim Sport vielleicht seid, wir lassen es uns hier gerade richtig gut gehen mit veganen Leckereien. Und unser heutiger Gast ist insofern besonders, jeder Gast von uns ist besonders, aber unser heutiger Gast ist insofern besonders, weil er mit seinen 25 jungen Jahren sich für einen Weg entschieden hat. Ich skizziere ihn ganz kurz für euch. Chris Altair, Schweizer, 25 Jahre jung, ein Konstrukteur, der seit vielen, vielen Jahren im Spitzensport tätig ist, als Profischütze. Luftgewehr, Kleinkaliber, hat sich da Medaillen schon verdient und hat den Blick Richtung Paris schon gehabt, 2024, die Olympiade, und hat aber am Ende gesagt, nee, Freunde der Nacht, mit uns geht's den Bach runter in der Welt. Ich tausche Gewehr gegen Aktivismus. Herzlich willkommen, lieber Chris. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals, dass ich darf Gast sein.
Sehr gerne. Chris, wir starten unsere Folgen obligatorisch mit einer Entweder-Oder-Fragenrunde, bevor wir in die Hard Facts einsteigen. Entweder-Oder sieht für alle Neu-Dazugekommenen in unserem Podcast so aus, dass wir dir jetzt, also ich stelle dir Fragen, entweder-Oder, du aus dem Bauch heraus ad hoc die Antwort quasi darauf gibst. Alles klar. Okay, wir starten. Schnee oder Sonne?
Sonne.
Gabaye oder Moneyboy?
Oh, weder noch, bitte nicht.
Wenn du wählen müsstest?
Gabaye.
Hätte ich nicht erwartet. Optimismus oder Pessimismus?
Definitiv Optimismus.
10 Jahre zurück oder 10 Jahre vor?
10 Jahre vor.
Tomatensoße oder Kartoffelsalat?
Tomatensoße, mir gefällt die Rotfarbe.
Es gefallen vielen gerade rote Farben und wir sehen die auch gerade überall. Also Thema Tomatensoße ist allgegenwärtig. Menschen, die sich am Boden festkleben mit Sekundenkleber, viele Menschen, die sich darüber aufregen, dass sich andere am Boden festkleben und nicht zur Arbeit können, Rettungswegen womöglich blockiert werden etc. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel Kritik an diesen Menschen, die vermeintlich arbeitslos, verzogene Junge sind, die eigentlich eingesperrt gehören oder mal richtig arbeiten gehen sollen. Jetzt hat dich dein Weg vom Spitzensport weg vom Olympiatraum, also zum Aktivismus hinbegeben. Bist du so ein verzogener junger Schweizer, der eigentlich eingesperrt gehört und arbeitslos ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Bürger, der sich Sorgen macht um seine Zukunft und um die von seinen Mitmenschen. Und ich würde eigentlich sehr gerne gerade zuerst mal mit diesen Vorurteilen gerne aufräumen, die immer wieder kommen. Zum einen mal bin ich nicht arbeitslos und das sind die wenigsten von unserer Bewegung eigentlich gar keine, weil wir müssen ja alle von irgendetwas leben. Wir haben alle unsere Jobs. Und zum anderen ist es halt so, dass wir ganz sicher keinen Rettungsweg blockieren. Wir sorgen immer dafür, dass Rettungsgassen vorhanden sind. Und da ist uns auch extrem wichtig, auch die öffentlichen Verkehrsmittel können bei den Bewegungen, wo ich dabei bin, immer durch. Die werden immer durchgelassen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss sich auch immer ein bisschen fragen, wieso dass wir zu diesen Mitteln greifen. Und ich bin ganz froh, dass ich auch die Chance bekomme, um das zu erklären. Es kommt vor allem von dort her, weil alle anderen Mittel, die bis jetzt probiert worden sind, einfach nicht funktioniert haben. Sie haben einfach nicht gegriffen. Und darum wählen wir da Mittel, die wir gewählt haben.
Ist das schon, das klingt schon fast schon wie ein Totschlagargument für all jene, die nämlich sagen, diese jungen Leute, jetzt beschmieren die da Kunst, ja, verunstalten Kunst, kleben sich auch noch fest. Ich habe übrigens geschaut, dass unser Gast heute keinen Klebstoff mit dabei hat und sich hier bei uns festklebt. Hast du dich schon mal irgendwo festgeklebt?
Ja.
Auch schon geklebt? Ja. Wie war das?
Ja, wir haben uns im Sommer an einem Tisch angeklebt, wo wir vor dem Landtagsgebäude in Bregenz aufgestellt haben. Wir wollten dort mit PolitikerInnen reden. Wir haben schon vermehrt das Gespräch gesucht. Es interessiert sich meistens niemand dafür. Darum haben wir uns dazu entschieden, um uns anzukleben, weil es dann einfach schwieriger ist, um uns kurzfristig dort wegzubringen. Und wir haben selbstverständlich niemandem etwas zu leid tun. Die PolitikerInnen haben einfach können um den Tisch herumlaufen. Das haben die meisten auch gemacht, weil sie haben sich auch dann nicht für uns interessiert. Aber wir haben es erreicht, dass wir bis zum Start der Sitzung können dort bleiben können. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir einfach dort hergestanden wären.
Weil dann hätten wir euch vorher schon abgeführt, oder?
Dann hätten wir uns einfach wahrscheinlich wegbefördert, viel schneller. Und es ist auch nicht so, dass ich das gerne mache. Also ich mache das nicht, weil es mir Spass macht. Auch irgendwelche Strassenblockaden, die wir uns jetzt gemacht haben, wie kürzlich in Feldkirch, da ist nicht so, dass ich da lässig finde. Es stört mich extrem und es macht mich traurig, dass ich Menschen muss bei ihrem Alltag stören. Aber es gibt einfach keinen anderen Weg. Ich hinterfrage mich selber immer wieder. Wir in der Bewegung, wir hinterfragen uns immer wieder, ist das der richtige Weg? Und ich bin mir bis jetzt auch nicht sicher, ob es der richtige Weg ist. Aber alle anderen Ideen, die ich habe, sind entweder schon ausprobiert worden und haben nichts bewirkt. Oder sie sind einfach zu brav. Also sie funktionieren nicht. Es sind WissenschaftlerInnen warnen seit 30, 40 Jahren vor der Klimakrise und es bewegt sich nichts. Es sind x Leute auf Demonstrationen gegangen, schon zu Zeiten, wo ich noch ein kleiner Bub war und es passiert nichts. Und darum müssen wir den Alltag von Menschen stören, auch wenn wir es nicht gerne machen und auch wenn es nicht etwas ist, wo lässig ist. Und wir machen uns auch nicht beliebt, das weiss ich. Und es bringt auch sehr viele Sachen mit sich, wo keinen Spass machen. Ich habe selber auch schon eine Nacht in einer Zelle verbracht. Ist jetzt nicht so mega kuschelig dort, aber es ist einfach der einzige Weg, wo ich noch sehe.
Johnny Cash übrigens war auch eine Nacht im Gefängnis und ist weltberühmt geworden. Also so schlecht kann eine Nacht im Gefängnis auch nicht sein. Du hast schon mal von der Bewegung noch gesprochen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Du bist bei Extinction Rebellion. Oder? Ist das so ein Hardcore-Verein? Seid ihr die der schwarze Block?
Das wir sind nicht der schwarze Block. Im Gegenteil, bei XA wird sehr, sehr farbig protestiert. Wir schauen auch immer darauf, dass auf unseren Aktionen ganz viel Musik ist, Farbe ist. Wir versuchen auf eine Art und Weise für unsere Zukunft zu kämpfen, wie wir uns unsere Zukunft auch wünschen. Und das ist friedlich, es ist immer gewaltfrei. Das ist etwas vom Wichtigsten bei Extinction Rebellion. Es ist farbenfroh, es ist freundlich. Wir werden auch immer wieder als die radikalen Freundlichen bezeichnet. Und genau da würde ich gerne eigentlich Hardcore durch radikal ersetzen. Weil wenn man sich die Definition von radikal mal anschaut, dann ist es eigentlich vom Grunde auf, also gründlich und vollständig. Und also ich möchte eigentlich mich schon gründlich um meine Zukunft kümmern und um mein Überleben. Und ich sehe da eigentlich kein Problem, wenn man mich dann als radikal bezeichnet. Und gerade auch der UN-Generalsekretär, der Antonio Guterres, hat im Frühling nach der Veröffentlichung vom IPCC-Bericht gesagt, dass Klimaaktivisten und Aktivistinnen immer wieder als radikale, gefährliche bezeichnet werden. Aber aus seiner Sicht sind die einzig wirklich radikalen Gefährlichen sind die Länder und Entscheidungsträgerinnen, die nach wie vor in fossile Industrie und in fossile Energien investieren. Und ich finde, da bringt es relativ gut auf den Punkt.
Jetzt reden wir ja immer, haben viele sicherlich auch schon gehört, von diesem 1,5-Grad-Ziel. Und was ist eigentlich, wenn wir es nicht erreichen? Oder anders gefragt, was passiert bei 1,5 Grad?
Ja, bei 1,5 Grad passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Alles, was drüber ist, wird dann sehr ungemütlich. Also wir müssen mit extremen Ernterückgängen rechnen. Wir müssen mit Hungersnöten rechnen. Temperaturanstieg, wo Hitzewellen bringt, wo tödlich sind für uns. Und das Ganze hat dann schlussendlich auch eine unglaublich große Flucht oder zwungene Flucht zur Folge aus Menschen, vor allem aus dem globalen Süden. Menschen, die praktisch nichts dazu beigetragen haben, zu dem Zustand, wo wir jetzt haben. Der Fußabdruck vom Kontinent Afrika ist unglaublich klein. Und dort sind die Menschen, die als erstes leiden darunter und die jetzt schon leiden darunter. Also wir spüren die Folgen jetzt schon. Und zu diesen 1,5 Grad muss man vielleicht sagen, dass wir jetzt auf dem Weg zu 3 Grad sind. Und da ist halt wirklich einfach nicht mehr lustig. Dazu kommt noch, dass gerade jetzt hier in Österreich da eine Vervielfachung von irgendwelchen 1,5 bis 2 Mal ist, glaube ich. Das heisst, wir reden da dann schlussendlich von irgendwelchen 6 Grad Erwärmung, Erhitzung. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht in Meeresnähe sind, weil das Meer da halt ein bisschen abdämpft mit der Erwärmung. Und das heisst halt, dass es uns gerade noch ein bisschen schärfer trifft. Wir werden extreme Dürre haben. Und also, um es kurz zu fassen, wir müssen uns halt einfach bewusst werden, es geht hier um unser Überleben. Und das ist nicht meine Privatmeinung. Das ist nicht, weil ich jetzt finde, wir müssen ein bisschen grüner werden, sondern das sind Messtatsachen. Und es gibt einen wissenschaftlichen Konsens zu dem, was ich hier erzähle. Und der ist bei über 96%. Das heisst, dass sich 96% von der Studien, von den Forschungsarbeiten zum Thema Klimawandel bzw. Klimakrise decken. Und das ist eben auch etwas, was uns vielfach nicht bewusst wird, wenn wir dann vielleicht irgendwelche Talkshows schauen und dann sind dort zwei Menschen zu Gast und jemand ist vielleicht Klimaexpertin und jemand ist halt vielleicht, keine Ahnung, so ein bisschen relativiert das Ganze so ein bisschen. Und die haben dann 50-50 Redezeit. Und dann erweckt auch der Eindruck bei uns, dass es ja, man kann ja, die einen sagen so ein bisschen da und die anderen sagen so ein bisschen da. Aber was man nicht sieht, ist, dass über 96% der Fakten hinter der Klimaforscherin stecken oder stehen. Und da ist einfach das, was mich auch immer wieder fertig macht, dass wir da noch nicht gecheckt haben, dass, wenn wir so weitermachen, dass es um unser Überleben geht.
Da habe ich heute auf Twitter lustigerweise ein Video dazu gesehen, wo jemand gemeint hat, hier mit diesen Gradzahlen und man ihn mit diesen Grad konfrontiert hat. Das war jemand, von der CSU war das genau, lustigerweise.
Das war sicher sehr qualifiziert.
Absolut. Und der meinte, ja, ich glaube halt nicht den WissenschaftlerInnen. Das glaube ich halt nicht. So.
Ändert halt nichts an der Tatsache.
Ist schwierig. Aber ja. Wie begegnet man dann mit solchen Menschen, die sagen, ja, glaube ich halt nicht. Ist mir wurscht.
Also, ja, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, dass da irgendwann nur noch ein kleiner Teil von der Menschheit wird sein, wo es nicht glaubt. Und da sehe ich auch ganz klar die Pflicht bei Medien und Politik. Und das ist auch eine von der Forderungen von Extinction Rebellion, nämlich die erste. Tell the truth, also sagt uns die Wahrheit. Wo ich selber, ich bin noch nicht so lange bei Extinction Rebellion, wo ich selber im Frühling, wo wir einen Vortrag gehalten haben, einen wissenschaftlichen Vortrag, habe ich selber das erste Mal zugelassen beim ersten Teil und habe für mich so gedacht, wieso sagt mir das niemand? Ich bin vorher schon Klima interessiert gewesen, sonst wäre ja nicht zu dieser Bewegung gekommen. Aber ich habe so gedacht, wieso erzählt mir niemand, wie es in einer 3 Grad wärmeren Welt aussieht, was das zur Folge hat. Es werden 3 Milliarden Menschen auf dem Planet auf der Flucht sein, zwungenermassen. Und nicht, weil es irgendwie da ein bisschen besser ist, sondern weil es dort einfach nicht mehr leben können.
Klimaflüchtlinge
ja.
Quasi.
Mhm. Und das ist etwas, was auf uns zukommt. Und wir handeln nach wie vor nicht. Und ich glaube, dass da vor allem auch daran liegt, weil unsere Politik und auch unsere Medien uns zu wenig informieren. Ich habe mir die Infos selber müssen holen. Oder beziehungsweise die sind auch nicht gedreht worden über Extinction Rebellion. Aber ich habe immer so gedacht, ja, wahrscheinlich trifft es dann so ein bisschen die nächste Generation oder so. Aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Und wir schaffen da vielleicht schon noch.
Ja.
Und wir schaffen es vielleicht auch noch. Ja, wir schaffen es vielleicht auch noch. Wir haben Chancen. Aber wir müssen halt jetzt alles in Bewegung setzen, damit wir da noch begrenzen können.
Bitte mach weiter, ich habe Kinder in die Welt gesetzt. Ja.
Oh Gott, ja. Aber das ist eh was. Also ich habe bei euch ein bisschen die Social-Media-Kanäle durchgeskippt und da gab es einen Satz, der sehr mit mir resoniert hat, und das war der folgende: Nachhaltigkeit leben reicht nicht aus, wenn das System, in dem du lebst, nicht nachhaltig ist, oder? Mhm. Weil das heißt ja, ich selbst kann so nachhaltig leben, wie ich möchte, was wichtig ist und was wir auf jeden Fall alle tun sollten, aber wenn das System sich nicht umstellt, dann gehen wir trotzdem vor die Hunde, oder? Mhm. Und das ist jetzt auch meine Frage an dich, also wer muss denn tätig werden und wie? Also was ist da auch die Rolle der Politik und was sind da konkret eure Forderungen? Was muss jetzt gemacht werden?
Ja, was im Moment halt viel passiert ist, dass vor allem von Seite von der Politik auf den individuellen Konsum hingewiesen wird. Man sagt so, ja, wenn alle ein bisschen etwas machen, dann schaffen wir das schon. Und das stimmt halt einfach nicht. Das steht auch im Bericht vom Weltklimarat, wo nicht irgendwelche dahergelaufene Dullis sind, sondern das sind halt wirklich renommierte ForscherInnen, die schreiben, der individuelle Konsum ist fast nicht ausschlaggebend und wir müssen dieses System verändern. Da gibt es eigentlich ganz ein einfaches Beispiel, wo ich auch immer wieder höre, so, ja, man soll keine Erdbeere im Winter kaufen, weil dann ist nicht Saison. Und dann heisst es immer so, ja, wenn die Leute die nicht mehr kaufen, dann sind sie auch nicht mehr in den Läden. Und wir müssen aber, bis wir alle Leute informiert haben, dass nicht die Saison von Erdbeeren ist im Winter, müssen wir extrem viel Arbeit leisten, wir müssen extrem viel Gespräche führen und dann müssen sich aber die Leute auch noch dazu entscheiden, um die Erdbeeren zu kaufen. Mhm. Wenn wir aber mit, keine Ahnung, 5 Leuten, die in der Führungsetage von Spar hocken, redet und die davon überzeugen, um das einfach nicht mehr anzubieten, dann vermisst es niemand. Und da kann man halt eigentlich aufskalieren. Und da sehe ich die Pflicht von der Politik, wo Anreize schaffen sollte, zum einen den individuellen Konsum zu verändern, aber auch überhaupt das möglich machen. Also wenn ich jetzt nachhaltig leben und auf meinen individuellen Konsum schauen, dann gehe ich in den Laden und verbringe dort eine Stunde, wo ich einfach Zeit damit verbringe, um zu schauen, was kann ich kaufen, was ist regional, was ist saisonal. Ich muss alles 7-mal umdrehen. Und das ist mir völlig verständlich, dass es ganz viele Leute gibt, die das nicht machen, weil wir haben alle unsere Prioritäten. Wir haben vielleicht Familie, wir haben einen Job, wir haben Freizeitbeschäftigungen. Die sind uns vielleicht einfach wichtiger, als mega viel Zeit dafür zu verbringen, um irgendwie nachhaltig zu leben. Und ja, nachhaltiger Konsum ist wichtig, aber es wird uns nicht aus dieser Krise lösen. Die Krise ist grösser als das. Ich kann noch so mit den Öffis arbeiten gehen, wenn nachher Megaprojekte wie die S18 oder die Tunnelspinne da jetzt aufs Vorarlberg bezogen für x Millionen, also eigentlich Milliardengrenzen knacken, jetzt noch gebaut werden, anstelle vom Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel oder anstelle von Radwegen, dann ist meine Einzelentscheidung ist viel zu wenig wert.
Ja.
Und da sehe ich ganz klar die Pflicht von der Politik, und da ist wiederum halt nicht meine persönliche Meinung, sondern das sind Fakten. Wir brauchen eine Veränderung. Im IPCC-Bericht steht auch drin, dass man vielleicht überdenken sollte, um den Wachstum oder das Streben nach Wachstum, das wir mit dem BIP haben, einmal überdenken. Weil dort ist auch ganz vieles nicht eingerechnet, beziehungsweise wenn es jetzt zum Beispiel ein Extremwetter gibt und wir da alle Keller auspumpen müssen, dann generiert das eigentlich Wert fürs BIP. Und wenn irgendwo Trinkwasser verschmutzt wird von einem Unternehmen, wo mit dem, dass sie es verschmutzt, ganz viel Geld verdienen, dann ist das positiv fürs BIP. Und dann muss dann noch jemand klären, das Wasser, damit es wieder trinkbar ist. Und das ist dann wiederum positiv fürs BIP. Und das sind halt so Sachen, wo wir uns hinterfragen und überdenken. Und für da braucht es halt vor allem die EntscheidungsträgerInnen, weil die viel größere Hebel haben, wo sie können bewegen.
Mhm. Macht absolut Sinn, weil klar, also ein Beispiel jetzt aus dem Tierschutz, wo ich jetzt her bin, thematisch, da gab es ja auch Umfragen, okay, würdet ihr lieber vielleicht Freilandeier kaufen statt Käfigeier? Und da haben 90% der Menschen gesagt, na, Käfigeier, das wollen wir nicht kaufen. Natürlich nicht, aber die gab es halt trotzdem im Laden und 60% haben es gekauft, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und dann waren die Käfigeier raus aus dem Supermarkt und keiner hat geweint drum.
Ja.
Also es ist dann einfach erledigt, dann gibt es einfach das Schlimmste nimmer.
Mhm.
Da muss man einfach Fakten schaffen. Also wie du sagst, es ist einfach, also hoffentlich einfacher, 5 Leute in der Führungsetage umzustimmen als ein paar Millionen Menschen, oder?
Mhm.
Und dann muss man einfach auch langsam mal Fakten schaffen hier. Aber wie ist denn das eigentlich? Also wer in der Gesellschaft trägt eigentlich am meisten zum CO2-Anstieg bei? Also wer sind da so die großen Player, wenn jetzt mein persönlicher, nachhaltiger Haushalt nicht so viel ausmacht?
Es gibt Studien, eine ist gerade kürzlich rausgekommen, die zeigen, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung für knapp 50% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind.
Heftig.
Ja, das ist ziemlich krass. Und das hat auch mein Denken sehr verändert und hat mich eben eigentlich dazu gebracht, um nicht mehr stundenweise im Laden zu verbringen, um jetzt irgendwie nachhaltig leben, sondern aktiv werden und Druck auf Politik probieren auszuüben. Und um das geht es bei unseren Aktionen. Wir wollen nicht den Autofahrer oder die Autofahrerin stören, damit sie im nächsten Mal mit dem Velo gehen. Das ist nicht unsere Idee dahinter, sondern wir wollen Druck auf die Politik ausüben, damit sie endlich handelt.
Du nimmst mir nicht mein Auto weg?
Nein, ich habe niemandem vor, um sein Auto wegzunehmen. Okay.
Dachte ich immer, dass es ihr macht. Irgendwann kommt ihr und sagt, Bernd, dein Auto ist jetzt weg.
Zack, eingezogen.
Nein?
Das wird nicht passieren, nein.
Okay.
Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass wir da zusammen angehen. Und es zeigt auch, das beste Beispiel ist für mich der Klimarat, der in Österreich war, aber vor einem Jahr auch in Vorarlberg, um da vielleicht kurz zu erklären, was das Prinzip dahinter ist. Es werden Menschen in einen Rat gelost aus ganz verschiedenen Bevölkerungs- und Altersschichten von einem Land. Und die beraten nachher über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Klima. Und die werden dann zuerst informiert von unabhängigen Experten und Expertinnen zu dem Thema und dazu, was Potenzial wäre. Und nachher schaffen sie Forderungen aus und dann die dann abstimmen und übergehen sie leider nicht rechtlich verbindlich an die Politik. Und die Politik muss dann eigentlich nur noch umsetzen, was die BürgerInnenräte bestimmt haben. Und die BürgerInnenräte, also die Leute, die in dem Rat sind, die sind zufällig gelost und das heisst, sie sind eigentlich nicht darauf angewiesen, dass sie wieder gewählt werden. Das heisst, sie müssen niemandem gefallen. Sie müssen nur anhand von ihrem Wissen, das sie bekommen haben, von den Experten und Expertinnen, können sie frei entscheiden, was ist das Beste für unsere Zukunft. Und die beiden Räte in Österreich und Vorarlberg haben halt gezeigt und ich muss ehrlich sagen, ich habe fast angefangen zu brüllen, als ich das Ergebnisdokument angeschaut habe, weil es so schön ist. Es ist so schön zum sehen, zu wie viel Klimaschutz dass die Menschen bereit sind. Mhm. Freiwillig. Nicht, weil man sie irgendwie gezwungen hat oder weil man ein Gesetz erlassen hat, sondern sie fordern nach Gesetz und sie fordern nach Veränderung, wenn man sie vernünftig informiert. Mhm. Und das ist für mich so ein mega krasser Moment gewesen, zum sehen, hey, wir müssen einfach mit den Menschen reden und es ist eine Frage von Kommunikation. Und wenn wir uns mal bewusst sind, wer das wirklich die krass grossen Player sind in dem Ganzen, dann wird uns vielleicht auch klar, wieso dass gewisse Leute dann auf die Straße gehen und ihre Energie besser dort investieren. Mir wird immer wieder so gesagt, ja, machen wir jetzt da nicht madig, ich tue doch immer brav das Licht löschen und ich gehe immer schön mit dem Velo einkaufen und so. Hey, das ist mega gut und ich würde alle motivieren dazu, um das zu machen, aber es ändert nichts. Wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir auf die Straße. Ja. Und dann müssen wir Druck ausüben. Und ich werde immer wieder auch so gefragt, so, glaubst du noch daran, dass wir es schaffen können? Und ich glaube in meinem tiefsten Inneren daran, dass wir es schaffen können. Aber nur dann, wenn vor allem auch die Menschen, die verstanden haben, es gibt da ein Problem und wir müssen da angehen, und das sind recht viele, wenn die merken, was wir bewegen können, wenn wir uns zusammentun und zusammen den Leuten sagen, die die Entscheidungen treffen, hey, wir wollen die Entscheidung. Und das können wir halt machen, indem wir aktiv werden. Und mir ist es egal, ob das bei Extinction Rebellion ist oder bei irgendwelchen anderen Organisationen. Ich muss mein Ego nicht stärken oder das von Extinction Rebellion. Hauptsächlich ist, wir werden aktiv und wir zeigen, dass wir etwas machen.
Also wenn du mit 25 auch nicht mehr dran glauben würdest, dass wir noch eine Zukunft haben, dann müsste jetzt sowieso jeder den Podcast abschalten, sich in die Ecke setzen und weinen und irgendwie ein Kerzchen anzünden und hoffen, dass es schnell vorbei ist, oder? Also,
ja.
Aber ich finde die Frage grundsätzlich spannend. Glaubt man wirklich noch dran, dass wir dieses Ruder noch rumreißen?
Ja, ich glaube, dass viele Leute schon aufgegeben haben. Also ich höre auch immer wieder. Meine ehemalige Mitbewohnerin hat zu mir gesagt, als ich von meinem Rücktritt erzählt habe, so, ja, du hast ja schon recht, aber ich glaube, es ist eh schon zu spät. Und so würde ich nicht leben. Also ich würde nicht aufgeben. Das habe ich im Sport nicht gemacht und das würde ich auch, wenn es um meine Zukunft geht, nicht.
Wie ist das eigentlich passiert, dass du da zurückgetreten bist? Also magst du da noch kurz was dazu erzählen?
Mhm. Es ist so ein Prozess gewesen, wo ich mich halt mehr mit der Klimakrise beschäftigt habe und sich immer mehr da, was ich gemacht habe, angefangen hat, falsch anzufühlen. Es hat sich sehr egoistisch angefühlt, zum täglich ganz viele Stunden investieren dafür, meine eigenen persönlichen Ziele zu erreichen und meine Träume nachzujagen, während dem gleichzeitig andere Menschen nur davon können träumen, genug zu essen und zu trinken zu haben. Und da hat bei mir etwas angestoßen, wo ich zunehmend einfach gemerkt habe, ich würde meine Zeit dafür investieren, etwas zu verbessern. Ich würde meine Zeit dafür investieren, für unsere Zukunft zu kämpfen. Und ich habe da alles nicht mehr ignorieren. Alle diese Fakten. Ich war zum Teil am Trainieren und habe gemerkt, so, während ich jetzt gerade das mache, leiden Leute. ich gehe meiner Leidenschaft nach und andere Leute leiden und ich habe da nicht mehr mit mir können vereinbaren. Das hat für mich einfach nicht mehr gestimmt. Und ich glaube, ich bin ein relativ konsequenter Mensch und ich habe dann relativ konsequent entschieden und, oder entscheiden müssen, dass ich meine Ziele auch nicht werde erreichen, solange ich von den negativen Gefühlen begleitet werde. Und ich habe dann eine Zeit lang eigentlich Spitzensport parallel mit Aktivismus gemacht und habe gemerkt, dass mich der Aktivismus stärkt und dass man da ein gutes Gefühl gibt und dass man da Motivation und auch irgendwo ein bisschen Hoffnung und Zuversicht gibt, dass wir da noch schaffen können. Und habe dann mich entschieden, meinen Traum aufzugeben, was sehr, sehr emotional war. Und ich habe halt die letzten 7-8 Jahre für das gelebt. Ich habe ganz viele Sachen aufgegeben für das. Ich habe alles dem untergeordnet und habe dann irgendwann entschieden, ja, jetzt, das war es jetzt gewesen. Und als ich dann gemerkt habe, dass es da wirklich war, ist es schon einmal krass gewesen für mich, um das dann wirklich durchzuziehen. Aber es fühlt sich jetzt irgendwie richtig an, weil ich das Gefühl habe, ich mache etwas, wo sinnstiftend ist und ich mache etwas, wo anderen Menschen oder auch grundsätzlich unserem Planet hilft.
Ja.
Alles hat seine Zeit. Wir leben ja in diesem menschlichen 7-Jahres-Rhythmus auch. Also wenn du 7-8 Jahre sagst, dann hast du 7-8 Jahre großartig und ambitioniert verbracht und auch sehr sinnstiftend. Aber der Mensch erneuert sich ja so alle 7 Jahre, häutet sich quasi so seelisch ein bisschen. Und jetzt hast du einfach eine neue Berufung für dich entdeckt. Und das dafür kann man ja nur Danke sagen, dass du unserem Planeten, den es ja nur einmal schließlich gibt, eine Zukunft geben möchtest. Also von dem her sicherlich eine gute Häutung, eine seelische. Wir sind ja ein sehr transparenter Podcast. Wenn wir diesen Podcast hier aufzeichnen, dann war letzten Sonntag der 6. November und da hat die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten gestartet. Und Politik ist also schwierig. Wir haben schon darüber gesprochen. Es hängt an den Entscheidungsträgern. Wenn man mich persönlich fragt, ich glaube ja, dass irgendwelche Echsenmenschen uns regieren.
Oh je. Kommt er manchmal so vor, das stimmt.
Nein. Wo bin ich hier gelandet?
Scherz. Keine Reptiloiden. Die Erde ist aber trotzdem flach. Nein. Gib mir Beweise, dass es anders ist.
Setz dich ins Flugzeug. Nein, das ist klimaschädlich.
Ja. Kurzstreckenflüge. Damn, schlecht. Aber einmal noch die Gran Kanaren sehen, bevor sie untergehen, oder?
Ja.
So nach dem Motto. Also, da sitzen also wieder Leute zusammen, die reden ganz viel. Jetzt setzt du dich dafür ein. Und hast auch schon darüber gesprochen, dass es um Kommunikation geht. Politik müsste es eigentlich schaffen, so mit uns zu kommunizieren, dass wir es tatsächlich ernst nehmen. Vielleicht müsste, also Schwarzenegger setzt sich ja schon fürs Klima ein, vielleicht müssten mehr solche, wenn Dwayne The Rock Johnson das vielleicht tun würde. Ich glaube, der könnte ja vielleicht irgendwann Präsident werden von den USA, wenn nicht wieder Trump es wird, der ja wieder sich vielleicht ins Rennen stürzt. Aber ich glaube, die Gesellschaft braucht solche Leute, Mama. Ich glaube, solche Leute, wenn solche Leute sowas sagen würden, könnte es vielleicht klappen, oder?
Interessanterweise, ja.
Ich glaube, ich würde da ein bisschen widersprechen. Also ich bin auch überzeugt, dass die Leute viel können bewegen. Aber es ist halt mega einfach, zum die Verantwortung so ein bisschen von sich zu weisen. Also ich kann nicht sagen, ja, aber eine andere Schützin von der Schweiz ist Olympiasiegerin. Wenn die würde das machen, was ich jetzt mache, dann würde er ja viel mehr bewegen. Also muss ich es ja eigentlich nicht machen. Und sie macht es ja auch nicht. Und das ist halt mega einfach, um immer so zu sagen, ja, aber die bei der Politik, die jetzt in Ägypten sind, die müssten es machen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sehe da auch uns in der Pflicht. Also, Wir müssen auch einstehen für das, was wir wollen. Und wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen, dann müssen wir halt auf die Straße gehen. Oder müssen unsere Stimme irgendwie einsetzen. Wir haben alle unseren Potenzialbereich. Und ich frage mich immer wieder, wo ist mein Potenzialbereich? Und mein einer war, dass ich nicht mehr so viel Zeit für Spitzensport investiere. Und mein anderer ist, dass ich dafür mich fürs Klima einsetze. Und ich glaube, wir können uns alle fragen, wo ist mein Potenzialbereich? Jemand anders investiert zum Beispiel viel, sie ist viel Geld in Aktien und die Person kann sich vielleicht überlegen, wo investiere ich da? Das ist auch ein gewisser Hebel. Und ich glaube, es ist immer einfach, um auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja, eben die da zu Ägypten oder der Rock, wo könntet ja viel mehr bewegen und so, und das wäre mega gut, wenn die das machen. Ja, fair. Ist mega gut, wenn die das machen. Aber ich kann halt nicht beeinflussen, ob der Rock da macht oder nicht. Ich kann beeinflussen, ob ich es mache.
Aber jetzt sprichst du schon an, und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Jetzt gehörst du zu diesen Radikalen, ja. Dann sagt man immer, ja, die Radikalen, die braucht es ja schließlich auch, sonst gäbe es keine Veränderung. Ja? Es braucht diese Menschen, die sich tatsächlich auf den Asphalt kleben und sich dann mühevoll wieder loslösen lassen. Aber der Otto Normalbürger, das Liesje Müller, die so in ihrem, du hast es schon so skizziert, die so in ihrem Alltag leben, die einfach morgens um 7 aufstehen, abends um 6 heimkommen und dann einfach die Füße hochlegen wollen und halt ihr Schnitzel essen wollen und einfach, ich will halt einfach so leben, wie ich lebe, ja, und jetzt lasst mich doch mal in Ruhe mit all dem Zeug. Wie komme ich an die ran, dass die nicht, die wollen vielleicht alle gar nicht auf die Straße, die wollen sich gar nicht festkleben, wie komme ich an die ran, dass ich es schaffe, dass die Einzelperson das ernst nimmt, dass es abwärts geht. Also was kann ich in meinem Alltag, was würdest du sagen, was sollen die tun?
Ich glaube, dass man auch da, es klingt jetzt ein bisschen abdroschen, wenn ich immer mit Aktivismus komme, aber wenn die Menschen, die es verstanden haben, und das sind viele, und die Menschen, die wollen, dass sich etwas verändert, das sind auch viele, wenn die Menschen auf die Straße gehen und wenn die Druck ausüben auf Politik, dann fängt Politik und auch die Medien fangen dann an, etwas zu verändern. Und da ist auch eine seine Kommunikation. Und wenn die dann kommen und sagen, Freunde und Freundinnen, wir haben ein Problem, es ist gross, aber wir können jetzt das zusammen anpacken, dann packen wir es auch an. Und dann macht auch das Lieschen Müller mit.
Aber es ist ein Generationsproblem, glaube ich. Du bist Gen Z, oder? Du siehst es anders.
Es ist auch
die
Millennials
und die Boomer, die eh aussterben, früher oder später, ist halt so. Und die sind gemütlich. Die haben jetzt 40 Jahre so gelebt und jetzt kommt Gen Z und sagt, es geht mit uns bergab.
Es ist auch da natürlich einfach zu sagen, ja, die Jungen sind in der Pflicht. Und ich kann da eigentlich nur auf jemanden bei uns bei Extinction Rebellion in Vorarlberg verweisen. Er ist kurz vor der Pension und sagt, wenn ich das so sehe, was jetzt da abgeht und wenn ich sehe, was da für Leute beim Aktivismus sind, dann tut es mir mega leid für die, dass die jetzt sich für ihre Zukunft einsetzen müssen und nicht einfach ein bisschen vor sich herleben, so wie er es gemacht hat in seiner Jugend.
Netflix and chill.
Ja. Ja. Er sagt zum Beispiel genau das Gegenteil, was du jetzt gesagt hast. Er sagt, meine Generation ist in der Pflicht. Wir haben es verbockt. Ich würde niemandem die Schuld geben. Da sagt er so zu mir. Ich würde nicht irgendjemanden blamen oder so, sondern es geht mir darum, wir alle können etwas machen. Wenn wir wollen, dann machen wir das. Und es gibt so viele Beispiele und ich bin jetzt eins von diesen Beispielen. Ich habe selber vor 2 Jahren noch jeden Tag Fleisch gegessen und habe mich nicht darum gekümmert. und selber bin ich jetzt ganz an einem anderen Punkt, weil ich mich damit befasst habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil gewisse Leute in mein Leben gekommen sind, die gewisse Sachen zu mir gesagt haben, die mich verändert haben. Und da hilft mir auch immer wieder zum Verständnis haben mit Menschen, die sagen, ja, lass mich in Ruhe mit dem Klimascheiß. Ja, okay, ich bin auch mal so ähnlich gewesen.
Ich glaube, das ist das Problem, dass die Gen X und die Boomer das noch dieses typische grünen Bild im Kopf haben. Von langhaarigen, no offense,
Chris Hadler. X-grün versifften genau, Öko-Hippies.
Genau,
ich liebe
genau,
dieses Wort.
Genau diesen, die halt, wo ihr mit euren Windmühlen, wollte ich schon sagen, mit euren Windkraftwerken und tralala und hopsasa. Ich glaube, das ist dieses Bild, was da skizziert ist, was jetzt Gen Z, was du mit deinem Aktivismus anders skizzierst, als man das halt, und ich glaube, wenn es halt, ich könnte mir vorstellen, wenn auf RTL 2 und auf Vox das populärer präsentiert wäre, dann überleben wir es.
Ja, ich kann da vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe, wo ich das erste Mal mit Aktivismus in Kontakt gekommen bin. Das war in Oslo, wo ich in Norwegen gelebt habe letzten Sommer. Ich war schon so ein bisschen klimainteressiert und war eigentlich schon auf dem Highway. Und dann bin ich an eine Aktion von XR angelaufen. Und dann haben die dort eine Kreuzung blockiert. Und ich habe zuerst gedacht, boah, krass, was machen die? Und die sind ja voll mutig und so. Und boah, und eben, ich war eigentlich schon auf dem Highway gewesen. Und ich habe mich für 4 Stunden nicht von dem Ort gelöst, weil ich einfach so überwältigt war von dieser positiven Energie und von dem, was sie ausgestrahlt haben. Wir können für unsere Zukunft kämpfen, und zwar mit einem Strahlen im Gesicht. Und dann haben sie sich halt dort angekettet und ich also gedacht, okay, finde ich jetzt schon ein bisschen radikal, was sie jetzt da machen. Und habe aber schon eigentlich grundsätzlich verstanden. Sie haben mir dann auch erklärt, wieso sie es machen und so. Aber irgendwie ist dann irgendwie die Polizei gekommen und ich also gedacht, hey, aber sie könnten doch jetzt gehen. Sie haben ja jetzt 3 Stunden die Kreuzung blockiert. Der Verkehr ist schon lange umgeleitet. Wollen sie dann einfach jetzt mit der Polizei? Findet sie es einfach lustig, dass sie verhaftet werden? Und dann ist etwas passiert, wo meine Gedanken verändert haben. Und zwar ist dann das norwegische Staatsfernsehen auf Platz gekommen und hat einen Live-Bericht gemacht über den Protest. Und logischerweise auch über die Klimakrise, weil da ist ja ein Thema und da ist dann verbunden. Und mit dem, dass sie noch geblieben sind und sich halt verhaften lassen haben, was für alle Beteiligten nicht so lässig ist, haben sie geschafft, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn die Medien nicht von sich aus die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken, dann müssen wir das halt machen. Und wenn das halt zur Folge hat, dass wir Strassen blockieren, dann, wenn das der einzige Weg ist, dann okay. Wir berichten jeden Tag, höre ich im Radio, die Sportnews.
Ja.
Yeah. Das ist so wichtig. Und ich will niemandem Sport schlecht reden. Und ich bin selber sehr, sehr fanatisch und ich verfolge es auch. Und ich finde es auch voll interessant. Aber wieso redet niemand über Klimakrise? Also es ist jetzt schon sehr am Aufkommen, aber wir müssen uns halt da auch wieder fragen. So.
Weil es unbequem ist. Sport ist viel, da kann ich mich ganz anders aufregen. Wenn ich jeden Tag höre, dass wir kurz vor der Abyss hier stehen hier und untergehen, dann Frühstücksradio. Guten Morgen, meine Lieben. 1,5 Grad Ziel verpasst. Wir gehen in den Untergang. Wie sieht es beim Sport aus? Mensch, Bayern hat wieder gewonnen.
Ja, genau. Ja.
Voll, aber es muss ja auch nicht sein, guten Morgen, wir haben das 1,5 Grad Ziel verpasst, sondern es kann ja auch mal sein, guten Morgen, die und die Stadt ist jetzt autofrei und das ist mega angenehm und wir haben dort Menschen interviewt, die uns erzählt haben, wie das war.
Aber denk an die Einzelhändler, deren Umsatz untergeht, wenn die Stadt autofrei wird.
Ja.
Wer denkt an die?
Da muss sich jetzt die Architektin einschalten und sagen, genau umgekehrt ist der Fall.
Ja,
autofreie
genau.
Städte ziehen die allermeisten Menschen an, sind angenehm zum Leben, zum Wohnen, zum Einkaufen. Befreite Straßen von Autos befreit, haben plötzlich Cafés, die sich daraus entwickeln. Voll. Es ist ein Traum.
Voll. Wir müssen auch viel mehr über Chancen reden.
Ja.
Klimaschutz hat so viele Sachen, wo lebenswerte Teil wieder zurückbringen. Eben zum Beispiel autofreie Städte, wenn ich durch Dornbirn laufe, wo jetzt ein relativ ansehnlicher Teil schon autofrei ist, ich geniesse das voll. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele, wo uns Leben durch Klimaschutz noch besser gemacht wird.
Das ist es ja, man hat so diesen fahlen Beigeschmack von Verzicht. Oh Gott, dann fallen wir zurück ins Mittelalter. Was dürfen wir denn dann überhaupt? Normal, das ist alles so schlimm. Aber wie du sagst, nachhaltiges Leben, Es wird sogar schöner, also autofreie Städte, ja, wie du sagst, und es wird viel lebenswerter, es wird viel einfacher, es wird viel leichter, viel angenehmer. Man muss es so rumformulieren.
Make Voll. Klimaschutz schön again.
Ja,
ganz genau.
Und es heißt auch immer wieder so, ja, aber Klimaschutz ist viel zu teuer. Okay, sollen wir uns mal damit befassen, was Klimakrise uns wird kosten, wenn wir nichts machen? Das sind ein Vielfaches. Und da merkt man ja jetzt schon. Wir haben jetzt schon viel mehr Extremwetter und auch da ist beleidigt. Das ist nicht, weil es zufällig ist oder weil sich das Klima schon immer verändert hat, sondern
oh, ja,
das ist, weil
wir
das gemacht haben.
Das haben wir noch gewartet.
Ja, der Punkt.
Voll. Und wenn wir anfangen darüber reden, was wir alles Schönes können machen mit dem, dann bringen wir auch die Leute auf unsere Seite.
Ja. Ja, schön. Gefällt mir. Guter Gedanke. Das ist, was Pure vorhat. Zeigen, dass ein nachhaltiges Leben nicht bedeutet, dass man ein linksgrün versiffter Öko-Hebi wird, sondern du lebst dein Leben ganz normal weiter.
Ja. Man kann linksgrün versiffter Öko-Hebi werden, wenn man das möchte.
Sicher.
Gut.
Wie gesagt, ich liebe dieses Wort. Ich finde es so traumhaft. Also wirklich die Person, die dieses Wort erfunden hat, die gehört mit einer Medaille versehen. Also ich gehe persönlich hin.
Ich kannte bis jetzt nur linksgrün für Sister Öko-Spinner. Das,
oh, das ist
ich.
Auch
das war auch,
schön.
Auch ja. sehr schön.
Das ist auch ja. schön. Spinnen ist immer gut.
Ja.
Ja, damit sind wir schon Richtung Ende unterwegs.
Schade.
Ja, es ist immer spannend. Gerade mit dir zu plaudern macht sehr viel Spaß.
Jetzt noch ein Whisky?
Mal schauen.
Später, okay.
Bernd hat hier seinen The Famous, wie?
The Grouse. Famous Goose. Goose, Gauss, Goose.
Grouse, Goose.
Smohun. Smohun. Ja. Ist ein guter Whisky-Hinweis.
Geht gut runter.
Gibt dir gutes Bier, guten Whisky und aber auch Wasser. In Aqua Veritas.
Was habe ich jetzt gestern gehört in irgendeinem anderen Podcast, dass wenn ganz Deutschland beispielsweise nur noch Wasser aus der Leitung trinken würde, nicht gekauftes, dann wäre die Klimakrise auch schon so gut wie besiegt.
So gut wie besiegt.
Ist halt schwierig. Also hier geht's, aber woanders, Stuttgart, da kann man es nicht trinken, weil Wasser aus dem Bodensee und verklort.
Ja, und wir sind halt jetzt leider auch da wieder schnell dabei, dass jeder und jede Einzelne ein bisschen etwas muss machen, nämlich eben das Wasser von der Leitung trinken. Hey, come on, wir haben größere Hebel in der Hand. Wir könnten zum Beispiel einfach ein Tempolimit einführen. Wir würden unglaublich viel Emissionen sparen da und es wäre ganz eine einfache Massnahme. Ich kann da nicht entscheiden. Ja, okay, ich kann für mich entscheiden, um nur noch 100 fahren auf der Autobahn. Aber
100,
die Menschen in der Politik, die könnten da entscheiden.
Ja.
100 ist voll gemütlich im Fall.
Ah, 100 ist schwierig. 100, also 100, können wir uns auf 100, 130 einigen? 130, 100 ist schon...
Oh. Können wir uns auf eine lebenswerte Zukunft einigen? 100 ist wirklich sehr, sehr entspannt. Ich fahre seit längerem nur noch 100 und ich genieße meine Autofahrten viel mehr.
Ich war ja früher auch fanatische Autofahrerin, auch Autoheizerin, deutsche Autobahnbeste. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dass mit dem Zugfahren sowas von chillig ist. Mhm. Du kannst währenddessen ja alles machen. Du kannst hin und her gehen, du kannst aufs Klo gehen, wenn du willst, musst nicht warten. Wann kommt wenn's die nächste Raststätte? Oh mein Gott! Und lauter Saison. Und jetzt mit dem Klimaticket. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
Und wenn es pünktlich immer wäre.
Ja, das ist das
und verlässlich wäre.
Die ÖBB ist ja wirklich sehr vorteilhaft, muss ich sagen.
Okay.
Also da bin ich absoluter Fan.
Also das muss ich sagen, ist eine Sache, wo öffentliche Verkehrsmittel großartig, aber du bist abhängig.
Ja,
total
wir müssen
abhängig.
Halt da das Geld reinstecken, statt in Großstraßenprojekte. Dann läuft's.
Ja.
Wenn wir mal vor 10, 15 Jahren das entschieden hätten und gesagt hätten, so, jetzt setzen wir auf Fahrrad, auf Züge, auf Busse, statt auf Flugzeuge und Autos.
Günstigere Zugverbindungen, dass es sich rentiert, mit dem Zug zu fahren.
Dass ich es mache, dass ich mir nicht dumm vorkomme, wenn ich es mache, sondern
weil
dass es gut
ist. Fancy eigentlich.
Ja, aber das ist nach wie vor nicht Sport. Du hast jetzt gesagt, wenn wir da vor 10, 15 Jahren entschieden hätten, ja, okay, wir können es auch morgen entscheiden. Mhm. Und wir können auch morgen den PolitikerInnen auf die Füße stehen und sagen, hey, wäre es nicht etwa Zeit?
Guter Punkt. Und damit kommen wir zum Ende. Es ist Zeit für die Wordrap-Fragen.
Alright.
Also auch wieder hier, bitte einfach spontan antworten. Erstens, mein Adlerauge hilft mir weiter bei...
Beim Verpackungen lesen, um möglichst nachhaltig konsumieren.
Das stimmt, da braucht man das Kleingedruckte. Zugfahren ist geiler, weil...
Weil ich gleichzeitig an meinem Laptop arbeiten, weil ich lesen kann, weil ich Podcasts lese, zum Beispiel The Pure Podcast.
Mhm. Aktivismus ist?
ein wichtiger Bestandteil von einer lebendigen Demokratie?
Die Gesellschaft sollte
mehr Toleranz haben und einfach glücklich sein.
Die Klimakonferenz in 10 Jahren?
Braucht es nicht mehr, wenn wir den alles schon im Griff haben.
Ach, traumhaft. Das wäre schön.
Wir müssen ab und zu ein bisschen träumen.
Ja, das machen wir.
Optimismus und Träume. Das ist ein schöner Schluss. Aber der Schluss, der wahre Schluss, zumindest bevor es noch an die Factbox geht, wo nochmal alle Links und Fakten zu diesem Podcast aufgeschlüsselt sind. Das wahre Schlusswort gehört vorab aber dir, lieber Chris. Der Mann, der sich vom Spitzensport abgewendet hat und hin zum Klimaaktivisten bewegt hat und unseren Kindern eine Zukunft geben möchte und sich selber. Lieber Chris, dein Wort zum Schluss, ein Zitat. Gibt es noch was, du uns auf den Weg geben möchtest? Dein Wort zum Sonntag. The stage is yours.
Ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden, darum erlaube ich mir jetzt zum 2 Sachen nennen. Das eine ist etwas, was mir persönlich wichtig ist. Und zwar etwas, wo ich für mich immer wieder denke, ich bin nicht auf dieser Welt, um einfach zuzuschauen. Und das andere ist etwas, wo ich allen möchte mitgeben, und da ist, du zählst, was du tust, zählt. Wir haben immer wieder jetzt davon geredet, dass der individuelle Konsum nicht so wichtig ist und so und nicht so viel bewegen kann. Aber wir alle können etwas bewegen. Wir müssen uns nur fragen, wo, und wir müssen uns fragen, ob wir die Chance nutzen wollen.
Danke, Chris. Danke für deine Zeit heute, dass du bei uns warst. Alle Infos zu Chris Altea und zu Extinction Rebellion und überhaupt zu dieser Podcast-Ausgabe gibt es natürlich wieder in der Factbox, die ihr unterhalb dieses Podcastes findet. Danke, dass ihr wieder euren Lieblingspodcast eingeschaltet habt. Teilt und liked und verbreitet ihn, wie immer. Danke wieder fürs Zuhören. Jetzt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. Viel Spaß noch beim Sport, beim Zugfahren, im Auto oder beim Abendessen oder wo auch immer ihr uns gerade noch gehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wir freuen uns auf euch. Bis dahin, alles Liebe.